Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Susanne Fritz. Guten Morgen. Nikodemus-Passion ist wohl die früheste Passionsmusik in deutscher Sprache. Im 14. Jahrhundert hat ein anonymer Liedermacher die beliebte Passionsgeschichte des Nikodemus-Evangeliums vertont. Jetzt ist das Werk auf CD erschienen, ein Thema bei uns im Tag für Tag. Es roch nach Freiheit, kirchlicher Widerstand gegen die Militärdiktatur in Portugal. Auch Priester und katholische Gläubige beteiligten sich an der sogenannten Nelkenrevolution. Darunter Antonio Janella, der sich an die dramatischen Tage vor 50 Jahren erinnert. Mehr dazu jetzt gleich. Heute vor 50 Jahren ging in Portugal mit der sogenannten Nelkenrevolution die Militärdiktatur zu Ende. Teile der portugiesischen Streitkräfte putschten gegen den Diktator und die meisten Portugiesen schlossen sich ihnen an. Sie steckten Nelken in die Gewehrläufe der Soldaten und warfen Blumen auf die Panzer. So wurde der Militärputsch zur Nelkenrevolution. Die Menschen wollten Fortschritt, Demokratie und hatten die Kriege in den Kolonien Angola und Mosambik satt. Portugal hatte als einziges europäisches Land noch an den Kolonien festgehalten. Auch die katholische Kirche und einzelne Priester beteiligten sich am Widerstand gegen den Diktator. Einer davon war Antonio Janella. Mit Hans Rubinich hatte er in Lissabon über seine Erinnerungen an die Tage der Revolution gesprochen.
Meine Schwester rief mich um 6 Uhr morgens an, um mir zu sagen, ich sollte das Haus nicht verlassen. Ich öffnete das Fenster und sehe, auf der einen Seite kommen Menschen von der anderen Flussseite rüber zur Arbeit und auf der anderen Seite steht die Polizei. Selbstverständlich bin ich nicht zu Hause geblieben. Es roch nach Freiheit, genau wie der 1. Mai. Es waren einige der schönsten Tage, die ich je erlebt habe.
Also die Militärs hatten die Anweisung gegeben, bitte nicht die Häuser zu verlassen, aber die portugiesische Bevölkerung hat sich dieser Bewegung angeschlossen und den Militärs dann eben diese Nelken in die Gewehrläufe gesteckt, weshalb man auch von der Nelkenrevolution spricht. Und ich glaube, dass das auch eine sehr große Euphorie ausgelöst hat, aber auch sehr viele Erwartungen.
Theoretisch sollte die katholische Kirche gegen den Krieg sein. Aber wie wir wissen, Kirche und Staat waren zusammen damals in Portugal. Und leider hat die Kirche sich nicht abgesetzt von dem Krieg, hat das unterstützt. Es gab aber auch Bischöfe, die Gegner unterstützt haben und auch ins Gefängnis gingen und auch ins Exil gegangen sind. Und verschiedene Priester, die von der politischen Polizei verfolgt wurden.
Die Nelkenrevolution. Sie wird weltweit beobachtet. Über 40 Jahre Diktatur in Portugal gehen zu Ende. Vor dem Putsch hatten große Teile der katholischen Kirche die Diktatur unterstützt.
Der Lissaboner Kardinal, der war eng befreundet mit Salazar, das war damals der Diktator. Sie haben zusammen studiert in Coimbra, haben eine Republika zusammengelebt. Die Republika waren Wohngemeinschaften.
Margarida Pereira Müller. Sie engagiert sich in Lissabon in der deutschsprachigen katholischen Kirchengemeinde Portugals.
Und seit dem Studienzeit waren sie sehr eng befreundet. Und ich glaube, daher hat auch die Kirche dann diesen Krieg unterstützt. Der Krieg ist am 1. Februar 1961 in Angola ausgebrochen und danach waren in verschiedenen anderen Kolonien.
1961 kommt es zum Aufstand in einer Kolonie Portugals in Angola. Die Sicherheitskräfte schlagen ihn nieder. Weiße Siedler werden getötet. Um den aufkommenden Widerstand zu brechen, schickt die portugiesische Regierung Soldaten. Die Unruhen verschärfen sich, auch in anderen Kolonien. Am Ende kämpft fast die gesamte Armee Portugals. 1970 stirbt Diktator Salazar. Marcelo Caetano wird sein Nachfolger. Doch der Kolonialkrieg geht weiter.
Und die politischen Gegner wurden weiter ins Gefängnis geworfen. Das gab es viele Missionsstellen da in unseren Kolonien. Diese Missionare waren sehr wichtig auch, weil sie sind in das tiefste von den Ländern gegangen und haben da Schulen gebaut und teilweise Krankenhäuser oder Krankenstationen gebaut. Und da wollten sie dann alle missionieren und alle, dass sie alle katholisch werden. Aber sie haben auch was für die Bevölkerungen gemacht, die nichts hatten.
Je länger der Kolonialkrieg dauert, desto sinnloser erscheint er einigen Offizieren. Sie organisieren sich in der Bewegung der Streitkräfte. Ihr Ziel, der Umsturz der Regierung und ein Ende der Kriege. Auch innerhalb der katholischen Kirche formiert sich Widerstand. Einer der Höhepunkte, eine Mahnwache in der Kapelle von Ratu. Jorge Wehmanns schreibt darüber in der portugiesischen Zeitung Sete Margens:
An einem Samstagnachmittag, kurz nach 19.30 Uhr, am 30. Dezember 1972, mitten in der Diktatur, lud eine weibliche Stimme die Anwesenden in der Kapelle und alle, die sich ihr anschließen wollten, zu einer Mahnwache ein, um nachzudenken und gegen den Kolonialkrieg zu protestieren.
Jorge Wehmanns war selbst dabei, damals in der Kapelle von Ratu bei der Mahnwache. Mit Jorge Wehmanns waren rund 80 Katholiken versammelt. Sie protestieren gegen den Kolonialkrieg und die Diktatur in Portugal. 2 Tage harren sie aus. Am Ende lösen die Beamten die Mahnwache auf. Es kommt zu 20 Festnahmen. Jorge Wehmanns kommt für 10 Tage ins Gefängnis von Caxias. Auch 2 Priester werden verhaftet. Einer von ihnen ist Antonio Janella. Er ist damals mit 33 Jahren der jüngste römisch-katholische Priester in Lissabon. Die Mahnwache in der Ratu-Kapelle vor mehr als 50 Jahren. Um sich gemeinsam daran zu erinnern, hat sich Janella dort mit Margarida Pereira Müller verabredet.
O senhor padre esteve muito envolvido, penso que na Capela do Rato.
Sie haben sich sehr in der Capella do Rato engagiert. Als Katholik haben Sie den 25. April erlebt und auch die Zeit davor.
Was ich gemacht habe, alles habe ich mit Monsignore Antonio Ribeiro besprochen, dem Patriarchen von Lissabon. Und zwar alles am Telefon. So konnte die PIDE, die Geheimpolizei, zuhören und wissen, was wir vorhatten. Als die Kapelle von Ratu am 30. Dezember von der Geheimpolizei besetzt wurde, war ich nicht dabei. Ich sollte aber der Friedensmahnwache vorstehen, die für den 31. Dezember 1972 geplant war. Monsignore Antonio Ribeiro riet mir, offiziell mitzuteilen, dass wir die Mahnwache abhalten würden, weil sie eigentlich verboten war.
Einer der engsten Vertrauten von Antonio Janella ist Antonio Ribeiro, der Patriarch von Lissabon. Die Erzbischöfe von Lissabon tragen seit dem 18. Jahrhundert den Titel eines Patriarchen. In die Amtszeit von Erzbischof Ribeiro fällt die Nelkenrevolution. Die Historikerin Paula Borges Santos hat eine Biografie über Antonio Ribeiro geschrieben. Sie weist nach, er sei schon immer ein Verfechter der Demokratie gewesen. Der Patriarch habe bei der Mahnwache im Dezember 1972 eine entscheidende Rolle gespielt, so der Priester Antonio Janella im Gespräch mit Margarida Pereira Müller.
Die Friedensmahnwache verlief problemlos.
Die Messe war um 11 Uhr. Ich war zuvor bei Patriarch Antonio Ribeiro, um ihm meine Predigt vorzulesen. Als ich zur Kapelle kam, war sie verschlossen und ein Polizist stand vor der Tür. Sie war versiegelt. Also musste ich das Siegel brechen, um hineinzukommen. Ich sagte zu den Polizisten: Sie haben Vorgesetzte, denen Sie gehorchen, und ich auch. Nun, mein Patriarch hat mir befohlen, die Messe zu feiern. Und mein Patriarch überbringt gerade Ihrem Vorgesetzten, dem Präsidenten der Republik, die Neujahrsgrüße. Also, ich werde ihm gehorchen. Ich werde hineingehen und die Messe feiern.
Und Sie haben das Siegel dann gebrochen?
Ich habe das Siegel gebrochen und wir haben die Messe gefeiert. Am Ende der Messe hörte ich eine Stimme, die mir sagte, bitte begleiten Sie mich. Es war Hauptmann Montes, der schon während der Studentenrevolte für Schlagzeilen gesorgt hatte. Und ich fragte, so oder kann ich noch die Paramente ausziehen? Er sagte, ja bitte, die Gottesdienstgewänder ausziehen, das dürfen Sie. Ein Mitbruder, Pater Armindo, wollte nicht, dass ich allein mit dem Polizisten gehe. Und er hat mich begleitet. Ich bin aber vorher noch in die Sakristei gegangen, habe mich umgezogen. Und als ich aus der Kapelle kam, konnte ich es nicht fassen, was für ein Militärapparat organisiert worden ist. Sie können sich das nicht vorstellen. Wir sind zur Polizeiwache in Ratu gegangen, wo ich noch nie vorher gewesen war, um uns auszuweisen. Von dort aus zur PIDE, zum Geheimdienst, in die Antonio Maria Cardoso Straße. Dort haben sie uns heftigen Verhören unterzogen. Um 4 Uhr morgens sah ich die Silhouette des Sekretärs von Patriarch Antonio Ribeiro am Ende des Korridors.
Ist auch der Patriarch selbst zur Pide gegangen?
Ja, Antonio Ribeiro war auch selbst da, im Erdgeschoss. Er hatte ihnen gesagt, entweder ihr lasst ihn frei, oder ich gehe von hier aus direkt nach Alvalade, zu Marseille, zum Premierminister. Sie haben mich dann gehen lassen, zusammen mit dem Patriarchen. Er hat mich, um mich zu schützen, ins Bischofshaus mitgenommen.
Aber wurden Sie mehrmals verhört?
Oh, ja, ja. Und auch alle anderen, die da beteiligt waren. Und immer wieder wurde gefragt, wer hat euch angestiftet? Und ich habe immer geantwortet, alles auf Anweisung des Herrn Patriarchen. Die anderen haben das genauso gesagt. Auf Anweisung des Herrn Patriarchen. Wenn wir nun vor Gericht gestellt würden, dann hätten sie auch den Patriarchen anklagen müssen.
Aber würden Sie sagen, sie waren eine Minderheit? Und die Mehrheit der Katholiken war mit dem alten Regime durchaus verbunden?
Ja, die Mehrheit der Katholiken war mit dem Regime verbunden.
Antonio Janella, der damals gerade zum Priester geweiht worden war, ist 50 Jahre später über 80 Jahre alt. Gerade ist in Portugal gewählt worden. Dabei kam es im März zu einem Rechtsruck. Die extreme Rechte kommt fast auf 20%. Was ist von der Revolution geblieben? Margarida Pereira Müller zieht ihr Fazit.
Ach, ich wünsche mir, dass die Revolution nicht verloren geht. In der Zwischenzeit sieht man, dass man sehr viele Schritte zurückgeht. Und man sieht, dass die Rechten überall in Europa und in den Vereinigten Staaten und in Brasilien sich Platz schaffen. Wir haben leider eine rechtsextreme Partei und das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Die Regierung kann nicht von einer Rechtspartei regiert werden.
Der Einfluss der katholischen Kirche auf die Regierung habe abgenommen, meint sie. Auch die Abtreibungsgesetze seien liberalisiert worden.
Die katholische Kirche war 200% dagegen, hat sehr viele Kampagnen gemacht. Aber gab es ein Referendum und das war durch. Die katholische Kirche ist dagegen, kann ihre Meinung sagen. Und das finde ich gut, aber das kann nicht den Einfluss haben auf die Regierung. Wir hatten zum Beispiel früher, als ich zur Schule ging, hatten wir die Kreuze in jedem Schulraum. Jetzt haben wir es auch nicht mehr in den öffentlichen Schulen.
Wohin sich das Verhältnis von Staat und Kirche in Portugal entwickelt, ist offen und kann so oder so beurteilt werden. Aber viele Portugiesen werden sich erinnern an jene kleine Schar mutiger Katholikinnen und Katholiken, die der Militärdiktatur die Stirn boten. Die Nelkenrevolution von 1974 wird weiterleben. Da sind sich Padre Janella und Margarida Pereira Müller sicher.
Der kirchliche Widerstand gegen die Militärdiktatur in Portugal. Hans Rubinich hat mit dem katholischen Priester Antonio Janella über die dramatischen Tage der Nelkenrevolution gesprochen. Der Beitrag in ganzer Länge lief gestern Abend in unserem Feature aus Religion und Gesellschaft. In der DLF-Audiothek finden Sie ihn zum Nachhören. Musik. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, vier Evangelisten haben die Lebens- und Leidensgeschichte Jesu aufgeschrieben. Sie waren aber nicht die einzigen. Es gibt noch viele weitere Evangeliumstexte, die nicht zum offiziellen Kanon der Bibel gehören. Diese Texte sind Teil der sogenannten Apokryphen oder verborgenen Schriften. In früheren Zeiten waren sie den Menschen trotzdem bekannt und im Volksglauben teilweise sehr beliebt. Dazu gehört das Nikodemus-Evangelium, das die Geschichte der Gefangennahme, Verurteilung und Kreuzigung Jesu erzählt. Schon im 14. Jahrhundert hat ein anonymer Liedermacher die Passionsgeschichte des Nikodemus vertont. Und dieses Werk ist jetzt auf CD erschienen. Veröffentlicht wurde es von zwei Musikern. Thomas Daun hat die beiden getroffen und mit ihnen über die Passionsmusik und über Nikodemus gesprochen.
Der Pharisäer Nikodemus war ein hochangesehenes Mitglied der jüdischen Gemeinde in Jerusalem. Im Johannesevangelium wird sein Name dreimal erwähnt.
Bei der ersten Stelle unterhält er sich mit Jesus des Nachts bei einem Gespräch, bei dem es um die Wiedergeburt geht. In der zweiten Stelle versucht Nikodemus, den Hohen Rat zu überzeugen, dass Jesus doch nicht so hart verurteilt wird. Und in der dritten Stelle kümmert sich Nikodemus nach der Kreuzigung darum, dass Jesus adäquat bestattet wird.
Die Blockflötistin Anne-Suse Ensle hat sich intensiv mit der Person des Nikodemus und den religionsgeschichtlichen Hintergründen befasst.
Das ist eine sehr interessante Figur, weil sie in der heutigen Theologie als ein Suchender oft dargestellt wird, also als eine Person, die sich sehr für Jesus und seine Lehren interessiert, aber sich sozusagen öffentlich nicht dazu bekennen kann aufgrund der gesellschaftlichen Stellung. Nikodemus vertritt in diesem Gespräch sozusagen eher die alte Lehre des Judentums, also des älteren Glaubens. Aber die beiden Religionen kommen in diesem Moment sozusagen ins Gespräch und haben einen Berührungspunkt.
Zusammen mit dem Sänger Philipp Lamprecht hat Ensle die sogenannte Nikodemus-Passion auf CD veröffentlicht, auf der Basis einer mittelalterlichen Vertonung. Die wiederum greift auf die apokryphe Passion des Nikodemus zurück, ein Text, der es nicht in den Kanon des Neuen Testaments geschafft hat.
Kein Zedron ging Jesus die Fahrt, da war sein Gart, da er viel Gäng hintiet. Mit seinen lieben Jungen zart, Judas kam da mit seiner Schar. Gott sprach, wen suchend ihr.
Die Passion des Nikodemus geht auf einen griechischen Text aus dem 4. Jahrhundert zurück. Der Autor, ein gewisser Ananias, schreibt dort, es handle sich um die Übersetzung einer hebräischen Vorlage. Da dieses angebliche Original nie gefunden wurde, geht man davon aus, dass der Text erfunden ist. Theologen, Künstler und Musiker des Mittelalters aber waren fasziniert von der Geschichte. Stammte sie doch vermeintlich von einer Person, die Zeitzeuge der Passion Jesu gewesen war und die außerdem im Johannesevangelium selbst als handelnde Figur auftritt. Oft wurden Teile der Erzählung in andere Sprachen übersetzt oder in freien Versionen nacherzählt. So auch vom spätmittelalterlichen Lieddichter Mönch von Salzburg in frühem Neuhochdeutsch. Die Vertonung des Mönchs von Salzburg gliedert sich in 9 Strophen. Der einleitende Prolog schildert in bildhafter Sprache den Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Finsternis.
Bald wird die Nacht den Himmel verlassen, der Glanz des Tages wird sie überwältigen. Mit großer Übermacht zertrennt sein Schein das Firmament. Flieh, finstre Nacht, zu stark für dich ist die Morgenröte.
Die Nacht wird schier des Himmels Gast, des Tages Glas will ihr gewaltig sehen. Er kommt mit großem Überlast, sie schwimmt zur trennt das Firmament. Dies man ihn brechen sieht. Er leucht dorther, der Luzifer, gar selten Bär mit seinem klaren Schien. Fluch, finstre Nacht, dir wird so schwer, die Morgenröt, die dich benöt, das Scheiden dir geschieht.
Wir hören die Sprache des Mönchs von Salzburg. Das ist in unserem Sinne auch schön, weil der Mönch von Salzburg sehr lebendig Figuren zeichnen kann. Das heißt, wir kriegen eigentlich über ihn auch ein Bild davon, wie die Mutter unter dem Kreuz leidet, wie sich Pilatus gebahrt, wie auch andere Figuren innerhalb dieser Andacht sich sozusagen zu Wort melden, beziehungsweise wie sie beschrieben werden.
Sänger Philipp Lamprecht. Besondere Faszination auf die Menschen des Mittelalters übte die sogenannte Höllenfahrt Christi aus, die in der Nikodemus-Passion geschildert wird. In der Nacht nach seiner Kreuzigung steigt Jesus in die Hölle herab, um die Seelen der Gerechten zu befreien. Sein Abstieg in die Unterwelt wurde zu einem zentralen Bildmotiv der christlichen Malerei.
Seine Seele brach in die Vorhölle ein, er erstürmte sie in hellem Glanz. Die einstmals Wunden und Schmerzen erlitten, nahm es machtvoll mit sich. Adam und Eva war zuteil die Gnade und aller Christenheit.
Die Vorhölle brach die Seele sin, erstürmet sie mit klarem Schien. Die vormals litten Mais und Pin, die nahm er mit Gewalt.
Das Duo Anne-Suse Enzle und Philipp Lamprecht hat sich das Ziel gesetzt, alle Werke des mittelalterlichen Dichters und Komponisten Mönch von Salzburg aufzuführen und auf Tonträger zu veröffentlichen. Ein ehrgeiziges Projekt, immerhin sind über 100 Werke aus dessen Feder überliefert, darunter Minnelieder, Trinksprüche und vor allem geistliches Repertoire. Die Einspielung der Nikodemus-Passion folgt einer gelungenen Dramaturgie. Die 9 Strophen des Werks werden durch instrumentale Stücke voneinander abgesetzt. Dabei benutzen die Musiker eine Vielzahl mittelalterlicher Instrumente. So entsteht ein stimmungsvolles, farbiges Gesamtwerk. Mit seiner Komposition schuf der Mönch von Salzburg die wahrscheinlich früheste Passionsmusik in deutscher Sprache. Ein bemerkenswerter Vorläufer der volkstümlichen Passionsspiele, aber auch der großen Werke von Meistern wie Schütz, Bach oder Telemann.
Die Passionsmusik des Nikodemus ist jetzt auf CD erschienen. Thomas Daun hat mit den beiden Musikern gesprochen, die an der Aufnahme beteiligt waren. Das war Tag für Tag an diesem Donnerstag mit Andreas Mein in der Redaktion. Nach den Nachrichten kommt der Marktplatz. Bei meinem Kollegen Henning Hübert geht's um ein Jahr Deutschland-Ticket und die Frage, wie mobil wir mit Bus und Bahn sind. Ich heiße Susanne Fritz. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und bis bald.